Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 21. Oktober 2013 zum Thema Am Ende der Katastrophenvermeidungsgesellschaft über Hochwasserforschung und das Lernen aus der Geschichte. Zu Gast ist Christian Rohr, Professor für Umwelt- und Klimageschichte am Historischen Institut der Universität Bern. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Hört man mich? Ja, geht's wunderbar. Freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind, obwohl man das nicht sagen soll, weil man erscheint immer nur einzeln. Aber schön, dass so viele hergefunden haben. Heute zu unserer Veranstaltung, wo es um Hochwasserschutz geht und um Katastrophen und wie wir diese vermeiden oder nicht vermeiden. Ich darf kurz noch ein paar Worte sagen zum Ablauf heute. Zum einen, bitte warten Sie bei der Diskussion, dass man Ihnen das Mikrofon reicht. Das werden unsere bezaubernden Assistentinnen machen, da diese Veranstaltung aufgezeichnet wird fürs Internet. Dort können Sie es auch nachhören. Mein Name ist Klaus Buttinger, bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Freue mich, dass ich heute hier Gastgeber sein darf und darf unseren Gast vorstellen, Herr Professor Christian Rohr. Aus Bern ist zu uns gekommen. Herzlichen Dank. Okay. Professor Rohr ist Umwelt- und Klimahistoriker. Er ist Direktor der Abteilung für Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte der Universität Bern und Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses des Oeschger Center for Climate Change Research und in vielen, vielen anderen Bereichen des historischen Klimabeobachtung zugegen. Wir werden so vorgehen, dass wir heute ein Referat hören von Professor Rohr und anschließend wollen wir in die Diskussion gehen. Und damit bin ich schon bei Ihnen. Bitte um Ihre Worte.
Ja, danke Herr Buttinger für die freundliche Einladung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Kepler-Salon. Sie hören an meinen Worten, dass ich kein Schweizer bin, sondern aus Wels in Oberösterreich stamme und deswegen auch nach wie vor den Bezug zu Oberösterreich nicht verloren habe. Und Sie sehen auch schon bei diesem Titelbild hier auf der ersten Folie ein Bild des Hochwassers von 1899 in Wels, auf das ich später noch zurückkommen werde. Also es wird sehr viel Bezug zu Oberösterreich, aber auch zu den angrenzenden Bundesländern heute da sein. Als ich angefragt wurde für dieses Referat, da hatte ich zunächst einmal einfach über die Katastrophenvermeidungs- oder auch Katastrophenverdrängungsgesellschaft reden wollen, wollte so ein bisschen auch auf die letzten Ereignisse des Jahres 2002 eingehen und dann kam Anfang Juni, Sie können sich natürlich alle noch daran erinnern, das nächste große Hochwasser, schon wieder ein Jahrhunderthochwasser, zweimal in 11 Jahren, also irgendwas stimmt da nicht und das ist natürlich jetzt eine Boomzeit für Themen, wie ich sie im Laufe der Zeit jetzt in den letzten Jahren behandelt habe, nämlich historische Hochwasserforschung und wozu ist das alles jetzt sinnvoll, was können wir daraus lernen, gerade auch was eben heutige Ereignisse betrifft und auch für die Zukunft möchte ich hier einige Thesen aufstellen. Ich werde Ihnen nicht voraussagen können, wann das nächste Hochwasser kommt, das sage ich von vornherein gleich, aber ich denke, dass wir hier eine ganze Reihe von möglichen Diskussionspunkten haben. Vielleicht kurz zum Inhalt. Ich möchte zunächst einmal ein bisschen etwas, was mir als Kulturhistoriker wesentlich ist, hier hervorheben, nämlich wie es von einem Naturereignis, also einem Hochwasser, Überschwemmungsereignis hin zur Katastrophe kommt. Wir reden heute immer von den Naturkatastrophen und was denn dafür eigentlich maßgeblich ist, möchte ich Ihnen zunächst einmal einführend ein paar Stichworte dazu geben. Ich möchte Ihnen dann kurz vorstellen, was die historische Hochwasserforschung überhaupt leistet, mit welchen Quellen wir arbeiten, was für Erkenntnisse wir erzielen können. Also wir immer natürlich, ich bin natürlich nicht derjenige, der das allein machen kann, sondern es ist immer ein ganzes Team hier dabei. Möchte dann Ihnen am Beispiel einiger historischer Hochwasserereignisse im Ostalpenraum vor allem auch dann den Übergang hin zeigen zu dieser Katastrophenvermeidungs- und Katastrophenverdrängungsgesellschaft und möchte dann schließen mit einigen Gedanken, was denn aus dieser historischen Hochwasserforschungssicht, aus der Umwelt- und klimahistorischen Sicht eben 2002, 2013 sowohl für mich bedeutet hat, als auch was vielleicht die Gesellschaft von diesen Ergebnissen, wie wir sie im Team etwa in Bern erzielen, dann haben können, und möchte also das Resümee dann gleich in Richtung Thesen für die Diskussion hier ausführen. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, das der Schweizer Dramatiker Max Frisch in einem seiner Spätwerke Der Mensch erscheint im Holozän gebracht hat. Da hat er dann einen Satz so, ja, unter das Volk geschmissen: Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt. Die Natur kennt keine Katastrophen. Also das heißt, die Natur reagiert natürlich auf stärkeren Regen, und dann gibt es halt natürlich ein Anschwellen der Flüsse und so weiter. Aber das ist eigentlich ein Ereignis, so wie es immer wieder vorkommt. Das kommt in manchen Regionen öfter vor, in anderen weniger oft. Und das, was eigentlich dann katastrophal werden kann, ist die Wechselwirkung mit dem Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch weit genug wegsiedelt, dann wird er das nie als Katastrophe erleben. Wenn er hingegen direkt am Fluss wohnt und sein ganzer erster Stock unter Wasser steht, dann ist das natürlich ganz was anderes. Wie schaut das mit der Katastrophenwahrnehmung einst und heute aus? Also grundsätzlich kann man feststellen, dass es einige Faktoren gibt, die eine Wahrnehmung eines Ereignisses als Katastrophe durchaus naheliegen, und das sind jetzt Bereiche, die dann entsprechend auch die Wahrnehmung betreffen. Also wie wird überhaupt so ein Hochwasser gesehen? Wie erlebt man es? Wie deutet man es? Also das heißt, gibt es hier bestimmte Deutungsmuster? Wie gut kann man es bewältigen? Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie gut erinnert man sich an all das? Und die Frage, die sich natürlich dann häufig gerade in den letzten 10 Jahren gestellt hat, gibt es heute mehr Katastrophen oder haben wir nur eine sensiblere Wahrnehmung? Ist das alles im Medienzeitalter einfach anders? Auch diese Fragen werden heute ein bisschen hoffentlich noch in der Diskussion zur Sprache kommen. Und das Nächste, was noch natürlich die Frage ist, was können wir aus der Vergangenheit für heute und morgen lernen? Zunächst einmal, was sind diese Parameter, diese Merkmale von einer Katastrophenwahrnehmung? Zunächst einmal die Hilflosigkeit, dieses Ereignis entsprechend mit den vorhandenen Mitteln bewältigen zu können. Wenn ich zu wenig Leute habe, die die Dämme bauen und so weiter, die Menschen retten, dann wird das schnell einmal zur Katastrophe. Das Zweite ist, ob man so ein Ereignis und seine Ursprünge und so weiter erklären kann. Es zeigt sich beispielsweise an historischen Hochwassern in der Vormoderne, also vor 1800 in etwa, dass sich hier die Menschen sehr, sehr klar waren, wie gibt es denn das, dass es schon wieder ein Hochwasser gibt. Außerdem ist man das ja sowieso gewohnt. Also man kann von den Flussläufen etwa in Oberösterreich davon ausgehen, dass da alle 1, 2, 3 Jahre entsprechende Hochwasser auch aufgetreten sind. Und da gab es Vorwarnsysteme, also etwa die Salzschiffer an der Traun, die von Gmunden kommen, dann in Wels oder auch in Traun dann entsprechend das gemeldet haben. Die materielle und immaterielle Betroffenheit, auch das ist klar, je mehr sie betroffen sind, desto stärker ist. Die Serie von extremen Naturereignissen, auch das hatten wir jetzt nicht nur im österreichischen Raum, sondern etwa auch in der Tschechischen Republik, in Mitteldeutschland. Das ist jetzt das zweite sogenannte Jahrhunderthochwasser in 11 Jahren, dass das natürlich entsprechend hier auch die Wirkung gezeigt hat. Das nächste sind, ich nenne es jetzt einmal etwas wissenschaftlicher, symbolische Konnotationen. Also das heißt, was für Dinge verbindet man damit, welche Deutungsmuster verbindet man. Das geht sehr stark in die Erklärungsebene, etwa, dass man so etwas als Strafe Gottes teilweise interpretiert hat in früheren Zeiten, was bei Hochwassern übrigens relativ selten ist. Heute zum Beispiel hätte man mythologisiertes Deutungsmuster. Heute ist halt alles der Klimawandel. Dass das so klar dann eben nicht wieder ist, Das versuche ich hoffentlich auch in der Diskussion noch rauszubringen. Es gibt einen Zusammenhang, aber so eindeutig ist er dann auch wieder nicht nachzuweisen. Dann allgemeine Krisenstimmung, wenn es einem schlecht geht, dann ist man von vornherein leichter für diese Katastrophenwahrnehmung zu haben. Und dann die Unerwartetheit. Wenn Sie etwas erwarten, dass das immer wieder kommt, dann gehen Sie mit etwas ganz anders um, als wenn Sie das aus heiterem Himmel trifft. Was macht jetzt die historische Hochwasserforschung? Ich möchte Ihnen hier einige Ziele kurz zeigen. Zunächst einmal geht es rein um die Rekonstruktion von diesen historischen Hochwasserereignissen, den Ablauf, das Ausmaß, das sind hier so die Hauptziele. Zweitens geht es darum, eine Datenbasis zu schaffen, um beispielsweise die Wiederkehrwahrscheinlichkeit zu berechnen. Das ist jetzt ein Problem, das gerade im 20. Jahrhundert durchaus schlagend wird. Wie Sie nachher dann sehen werden, gibt es im 20. Jahrhundert auffallend wenige Hochwasser. Das kann Zufall sein, auf jeden Fall ist es so. Und wenn man jetzt berechnet, was ist ein Hochwasser mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren, dann muss man natürlich längerfristige Durchschnitte rechnen. Das haben die längste Zeit rein die Hydrologen gemacht. Die Hydrologen gehen aber meistens nur 100 Jahre zurück, weil es dann mit der Kurrentschrift schwierig ist und mit den instrumentellen Messdaten und so weiter. Also das heißt, lange Zeit haben da die Historiker nichts zu sagen gehabt. Und das bringt dann solche Durchschnittswerte, die halt einfach zufällig deutlich niedriger sind. Das hat aber durchaus Auswirkungen, weil man heute zum Beispiel Hochwasserschutzdämme oder auch sonstige Schutzkonzepte etwa für öffentliche Bauten, für Kraftwerke und so weiter, alles das eben nach diesen Wahrscheinlichkeitsberechnungen geht. Also das heißt, wenn Sie jetzt ein 100-jähriges Hochwasser als gar nicht so schlimm berechnen, dann brauchen Sie den Damm entsprechend weniger hochbauen. Wenn Sie das hingegen mit einem Schnitt von, wo Sie jetzt zum Beispiel 2002, 2013 dabei haben, dann müssen Sie den Hochwasserdamm natürlich entsprechend höher bauen, um die entsprechenden Vorgaben zu erzielen. Dann geht es natürlich auch darum, aufgrund dieser historischen Hochwasser aufzuzeigen, was sind denn hochwassergefährdete Bereiche überhaupt, beziehungsweise wo sollte man denn nicht bauen, sofern das nicht dann entsprechend auch geschützt ist. Dann geht es auch darum, was gibt es für Anpassungsstrategien. Die sind jetzt auf regionaler, auf überregionaler Ebene, je nach Region natürlich unterschiedlich. Also das heißt, bei uns mit den typischen Hochwassern, wie wir sie jetzt an den Flüssen haben, schaut das vielleicht anders aus als etwa irgendwo an Flüssen in Afrika oder wo auch immer. Also dass es hier auch typische Merkmale der Anpassungsstrategien gibt und das können wir auch aufzeigen. Und dann, wie sich bestimmte wirtschaftliche und soziale Anpassungen, Auswirkungen auf die jeweilige Gesellschaft hier auch zeigen, auch das ist Teil eben unserer Forschung. Und schließlich und endlich, und das möchte ich eben dann nachher an einigen Beispielen bringen, wie denn historische Handlungsmuster ausgesehen haben in der Hochwasserbewältigung, beziehungsweise wo es auch ein gewisses Fehlverhalten gegeben hat. Wir sind nicht die erste Generation, die sich mit Überschwemmungen beziehungsweise allgemein mit Naturereignissen manchmal etwas schwer tun, sondern da gab es also auch schon andere Generationen, die hier beispielsweise relativ sorglos damit umgegangen sind. Und eben hier für das aktuelle und zukünftige Handeln sind hier auch gewisse entsprechende Möglichkeiten da, das aufzuzeigen. Was haben wir so für Quellen? Zunächst haben wir hier sogenannte Hochwassermarken. Das sind also ganz normal angezeigt mit einem Strich und so weiter, wie hoch denn das Wasser da und dort war. Das ist jetzt zum Teil nur, also Sie sehen hier rechts beispielsweise, das ist in Mauthausen, links, das ist in Mittig am Inn, also auf der bayerischen Seite des unteren Inn. 1501, das ist so der absolute Worst Case, da diese Inschrift von Mittig, was das nicht ein großer Schlag an unserer Frauentag, also als in Himmelbeit empfangen, also das heißt also zu Maria Himmelfahrt, ist die Güst dahergangen, als man zahlt, also als man gezählt hat, 1501, ja, mögt ihr glauben, spürbar. Und eben dort, wo dieser Finger auf das Kreuz zeigt, dort eben dorthin soll der Hörer. Also es geht leider auf dem Bildschirm nicht mit dem Laserpointer, aber Sie sehen schon, also so hat man diese Hochwassermarken teilweise eben auch mit Inschriften versehen. Wenn Sie jetzt Maria Himmelfahrt denken, ja, 2002 war das doch auch Maria Himmelfahrt. Es ist ganz interessant, ich zeige da nachher noch an einer Karte, wir haben bei diesen ganz schweren Hochwassern in unserem Raum fast immer dieselbe Wetterlage, das ist eine sogenannte 5B-Wetterlage, ich erkläre nachher noch, was das ist. Diese 5B-Wetterlagen haben noch dazu statistisch gesehen eine deutliche Häufung in der mittleren Dekade des August, also so zwischen 10. und 20. August, also sind fast die Hälfte aller schweren 5B-Wetterlagen, also das heißt 2002 war für einen historischen Hochwasserforscher alles andere ist überraschend. Das heurige Hochwasser war ausgesprochen früh, denn vor Ende Mai ist das eigentlich selten, also das heißt Anfang Juni ist ein sehr frühes Hochwasser und ja auch allerspätestens Mitte September ist diese Art der Hochwasser vorbei und andere schwere Hochwasser gibt es eigentlich in unserem Bereich nicht. Allerdings von der Rekonstruktion muss man immer wieder ein bisschen aufpassen. Diese Steine sind natürlich häufig auch versetzt worden. Manchmal sind die Inschriften 500 Jahre alt und das Gebäude ist irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Wenn Sie das Heinrich-Gleisner-Haus in Linz ansehen, da ist auch eine Hochwassertafel mit einer alten Inschrift von 1501. Das Haus wurde unter anderem also auch im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Ob das wirklich genauso stimmt, diese Höhe, das sei dahingestellt. Das zweite sind historische Bausubstanz. Und wenn Sie hier vielleicht jetzt auf dem Bildschirm schauen, das ist eine Fotografie von Engelhard Zell, 1954, er hat bewusst jetzt eine historische Fotografie genommen, weil heute davor diese Uferdammstraße wäre und Sie entsprechend das nicht sehen könnten. Sie haben hier auf dieser roten Linie den Hochwasserstand von 1501. Das ist dieser absolute Worst Case. Und Sie kennen wahrscheinlich alle hier dieses Gebiet zwischen Sauwald und Mühlviertel. Das ist ein Granit-Canyon, wenn man so will. Hier ist das Wasser kaum eingetieft in den letzten 500 Jahren. Also diese Hochwasserstände kann man wirklich fast 1:1 umrechnen. Und wenn Sie hier schauen, das Haus in der Mitte, heute übrigens die Jugendherberge in Engelhardszell, das ist ein Gebäude, das damals also fast bis zum Dach im Wasser gestanden ist. Das alte Zollhaus, eben eine Zollstation seit dem Frühmittelalter. Und wenn Sie sich jetzt das neue Zollhaus ansehen und achten Sie dabei bitte auf die Fenster, die sind wirklich dann für den Worst Case gebaut. Also das heißt, 1501 hätte dieses neue Zollhaus problemlos überstanden. Das wurde dann im 16. Jahrhundert eben nach dieser schweren Katastrophe von 1501 gebaut. Dann gibt es eben so Abrechnungen und ähnliche historische Quellen, wo man beispielsweise beschrieben hat, das ist ein Beispiel eben aus dem Stadtarchiv in Wels, wie viel der Bruckmeister, also der zuständige Mann für die Brücken, entsprechend ausgegeben hat zur Reparatur nach der Güss, also nach dem Hochwasser. Und dann kann man dann ungefähr hochrechnen, wie groß müssen die Schäden gewesen sein, wenn so und so viele Leute so und so lang gearbeitet haben. Und dann kommt man zu Klassifizierungen. Ich habe Ihnen hier einen Ausschnitt so um 1500, 14 Jahre hier gebracht. Man kann es jetzt leider relativ schwer lesen, aber Sie sehen hier schon alleine von diesen roten Zeilen, das sind ganz schwere Überschwemmungen, da hat man immerhin in 10 Jahren 4 Schwerstüberschwemmungen an der Traun in dem Fall. Und bis auf ein einziges Jahr, nämlich 1502, hat man in jedem Jahr zumindest ein kleineres Hochwasser. Also nur damit Sie sich auch die Hochwasserwahrscheinlichkeit in früheren Jahrhunderten vorstellen können. Sowas kann man aus erzählenden Quellen, irgendwelchen alten Chroniken und so weiter, nie herausholen, denn da werden wirklich nur die allerschwersten Ereignisse beschrieben. Dann haben wir natürlich erzählende Schriftquellen, also so von eigenen Büchern, die über zum Beispiel schwere Hochwasser geschrieben werden, ein Eishochwasser in Wien 1830, ein ganzes Buch geschrieben oder dann natürlich auch Zeitungsberichte, wo dann tagesaktuell oder zweimal wöchentlich, also etwa hier eine Zeitung zum Hochwasser von 1800 um 97. Auch da sehen Sie wieder, wir sind wieder in dem Fall Anfang August, wo hier eben das Hochwasser mit all seinen Details beschrieben wird. Dann haben wir natürlich auch Bildquellen und hier möchte ich Ihnen eben zwei zeigen. Das eine Bild kennen Sie schon, das rechts, das war auch auf der Titelfolie, das ist vom Hochwasser der Traun in Wels 1899. Für alle, die sich in Wels ein bisschen auskennen, das sind die sogenannten Bürstinger Häuser, dort wo später dann dieses Holzfachgeschäft Hammerl gestanden ist. Also das heißt, gleich rechts, wenn Sie von Thalheim bei Wels über die alte Traunbrücke drüber kommen. Und links ein Bild aus dem Stiftsarchiv Lambach. So schaute von der Klosterterrasse in Lambach damals das Hochwasser 1897 aus. Sie sehen es vielleicht, also wenn Sie nahe genug sitzen im Hintergrund, die Dreifaltigkeitskirche von Stahlbauer. Also hier steht eigentlich auch alles entsprechend unter Wasser. Und das zeigt uns natürlich so etwas ganz deutlich, wo denn hier die entsprechend gefährdeten Bereiche sind. Allerdings hat sich dann doch einiges getan, vor allem in der Zeit ab der Mitte des 19. Jahrhunderts hin zu einer Katastrophenvermeidung, Katastrophenverdrängung. Das liegt zum einen daran, dass man viele Flussläufe reguliert hat im 19. Jahrhundert. Dadurch hat man die Flüsse zwar von der Fließgeschwindigkeit gestärkt, es hat sich das Flussbett eingetieft, aber eben man hat dadurch also gerade diese kleineren Hochwasser nicht mehr gespürt. Und man ist auch nicht mehr so mit dem Hochwasser vertraut, weil natürlich ja, man nur mehr dann es zu spüren bekommt, wenn es wirklich ganz schlimm geworden ist. Man hat beispielsweise dann in einigen Städten zwischen der sicheren Altstadt und auf der anderen Seite dem regulierten Fluss dann in diesen einstigen Überschwemmungszonen hier entsprechend dann gebaut, vor allem in der Gründerzeit. Ich zeige Ihnen noch Beispiele von Wels und auch aus Salzburg, also da sieht man das besonders deutlich, aber man könnte genauso Luzern oder was auch immer hernehmen, also das ist jetzt nicht nur ein österreichisches Phänomen. Und dann eben 20 Jahre, nachdem diese Häuser erbaut wurden, oder 15 Jahre, je nachdem, kommt dann das Erwachen. So ein schöner Grund, man ist stadtnahe, man ist im Grünen, man hat gleich den Fluss, aber es kann natürlich auch etwas passieren. 1897 und 99 standen diese Regionen dann extrem unter Wasser. Interessant ist, dass man damals teilweise schon 1897 und 99 auch größere Absiedelungsprojekte in Angriff genommen hat. Ich werde Ihnen nachher dann auch mit einem Bild das Beispiel Oberndorf bei Salzburg zeigen und auch den Uferschutz hat man entsprechend erhöht. Und dann kommt eben dieses extrem hochwasserarme 20. Jahrhundert. Da gibt es gerade ein wirklich großes 1954 und ein kleineres 1920. Ist das Zufall oder nicht? Wir haben das in mehreren Regionen Europas festgestellt. Also mein Vorgänger Christian Pfister, der das für die Schweiz untersucht hat, der hat beispielsweise von einem sogenannten Disaster Gap, also einem Naturkatastrophenlücke gesprochen fürs 20. Jahrhundert. Das kann klimatische Gründe gehabt haben, muss es aber nicht. Also das ist sehr, sehr schwer zu klären, ob das klimatisch oder nicht klimatisch bedingt ist. Und deswegen trifft natürlich 2002 dann dieses Hochwasser viele Anrainer besonders überraschend. Hier hätten Sie jetzt ein Bild von Salzburg, vom Kapuzinerberg aus. Die Bereiche in Richtung Nonntal, das ist, also wenn Sie, ich kann es jetzt hier nicht zeigen, also Sie sehen hier diese Karolinenbrücke, die Nonntaler Brücke und vorne diese Häuserzeilen beziehungsweise auch hier auf der anderen Seite, das sind alles Bauten, die in der Gründerzeit dazugekommen sind. Also das sind typische Bauten, man hat also zunächst reguliert und dann stehen die hier jetzt wirklich klassisch unter Wasser. Oder ein zweites Beispiel, das ist die Volksgartenstraße in Wels. Auch hier stehen die Villen unter Wasser. Die rechte Zeile ist damals schon verbaut. Die linke Zeile hat man ursprünglich auch zu verbauen gedacht. Also das ist die dem Ufer zugeneigte Seite. Die wurde dann nie mehr verbaut, sondern blieb dann Sportplatz. Bei diesem Haus, das hier, wo der Pfeil hinzeigt, steht, Haus Volksgartenstraße 20, befindet sich auch so eine Hochwassermarke. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen, bin viele, viele Jahre da vorbeigegangen. Irgendwann hat mich das offensichtlich eingeholt und ich bin eben zum historischen Hochwasserforscher geworden, aber eben, man kommt irgendwie an seine Wurzeln zurück. Und das ist jetzt das Beispiel von Laufen Oberndorf. Also Sie kennen das vielleicht, falls Sie einmal schon in Richtung Flughafen Salzburg im Anflug waren, da sieht man das meistens recht schön. Sie haben hier eben diese markante Schleife, wo im Inneren eben, also die Salzach kommt eben von oben, also von Süden, macht hier diese Schleife und dann geht sie eben wieder weiter in Richtung Norden. Sie haben hier im Zentrum Laufen und dann eben Oberndorf, also das war jetzt ein bisschen zu schnell, das eben in der äußeren Schleife gelegen ist. Das hat man damals bewusst so angelegt, weil man vor allem die starke Flussströmung gebraucht hat. Oberndorf war das Zentrum der Salzschiffe über viele Jahrhunderte, also das Salz von Hallein, das dann Richtung Passau und dann über die Donau oder über den Goldenen Steig nach Böhmen weiter transportiert wurde. Und jetzt war das aber mit den Hochwassern damals also wirklich ein Problem und die kaiserlich-königliche Regierung in Wien hat dann gesagt, wir geben nur Unterstützung, wenn hier eben Oberndorf abgesiedelt wird, etwa 600-700 Meter flussaufwärts, denn gerade bei eben solchen starken Krümmungen, da drängt natürlich das Wasser nach außen und also Oberndorf war natürlich entsprechend hochwassergefährdet. Dort, wo Sie heute noch diese historische Brücke von Oberndorf nach Laufen oder umgekehrt haben, dort ist eben dieses neue Ortszentrum und das alte Ortszentrum, das ist dort, wo Sie eben die stille Nachtkapelle haben, falls Sie das kennen. So, jetzt war dieses Gebiet entsprechend nicht bebaut oder sehr wenig bebaut. Das ist eine Fotografie aus den 1960er Jahren und dann hat man in den 1970er, 1980er Jahren begonnen, da war dann 1954, wo kaum was passiert ist, war schon wieder lang genug weg, baut dort dann so richtig so diese ja, Einfamilienhäuser, wie sie heute so üblich sind im Speckgürtel einer größeren Stadt, also in dem Fall von Salzburg. Ja, und 2002 und 2013 ist natürlich ziemlich klar gewesen, dass trotz relativ hoher Uferdämme das unter Wasser gestanden ist. Also nur um Ihnen das dann zu zeigen. Also das ist jetzt ein Foto von 2013. Sie haben also auf der einen Seite innerhalb die Stadt Laufen so angelegt, dass hier eigentlich kaum was passieren kann, auch wenn das relativ dramatisch ausschaut. Und außen, da drängt das Wasser so richtig in die Siedlungen hinein. Also das, was Sie mit dem roten Oval hier umrahmt sehen. Also das sind hier natürlich also dann wirklich klassische Überschwemmungsgebiete, wo man eigentlich sagen muss, eigentlich dürfte man hier nicht bauen. Kommen wir jetzt zum letzten, nämlich wie ich jetzt als historischer Hochwasserforscher diese letzten zwei Ereignisse von 2012 und 2013 sehe. Das ist grundsätzlich etwas, was natürlich für viele unerwartet gewesen ist. Ich habe Ihnen gesagt, das letzte schwere Hochwasser ist schon fast 50 Jahre aus. Zahlreiche Siedlungen waren auch historisch gesehen relativ sicher vor Überschwemmungen. Also wenn Sie etwa das Beispiel Hütting im Machland sich ansehen, wo es also ganz besonders schwere Überschwemmungen gegeben hat, da gab es eigentlich keine so ganz großen Hochwasser im Lauf der Zeit. Ja, also in Scherding, okay, da weiß man, da ist alle paar Jahrzehnte ein ganz schweres Hochwasser, aber Hütting war kaum jetzt ein Problem. Aber da kommt natürlich dann dazu, dass hier eben der Flusslauf ganz anders ist, dass teilweise auch vor allem bei den Neubauten die Erinnerungskultur verblasst ist. Das heißt, erinnert man sich noch, wo es denn gefährlich einmal gewesen ist. Und dann muss man halt natürlich auch rechnen, dass sich die Flussläufe seit 1954 massiv verändert haben. Also sie haben Kraftwerke natürlich, Staustufen. Sie haben eine massive Verringerung der Retentionsflächen, also der Gebiete, wo sich der Fluss ausdehnen kann in Richtung natürliche Augengebiete und was auch immer. Und sie haben vor allem eine sehr große Versiegelung von Bodenfläche. Also das heißt Straßen, Parkplätze und so weiter und so fort, wo das Wasser eben nicht mehr versickern kann, sondern eben abfließt und dann natürlich auch diesen Abfluss noch einmal verstärkt. Und dann ist natürlich die Frage, die ich heute ständig bekomme, wie ist das jetzt mit dem Klimawandel? Hängt jetzt der Klimawandel entsprechend mit dieser Zunahme oder mit diesen zwei letzten Ereignissen zusammen oder nicht? Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil einfach das mitteleuropäische Klima relativ wenig durch die Klimaerwärmung derzeit noch betroffen ist. Es ist überhaupt keine Frage, dass beispielsweise diese Zunahme der Hurricanes im karibischen Raum in Richtung die USA oder Mexiko und so weiter, dass das eindeutig zugenommen hat, also mit der Klimaerwärmung. Aber unsere Region, also Mitteleuropa, ist noch wahrscheinlich relativ wenig davon betroffen. Also es ist natürlich mehr Feuchtigkeit in der Luft dadurch, dass sie wärmer ist und so weiter, aber eben es gibt hier viele, viele Gründe und so quasi es nur einem Grund zuzuschieben, ist immer eine sehr gefährliche Geschichte. Was aber nicht heißt, dass bei einem fortschreitenden Klimawandel das nicht dann doch stärker und stärker wird. Also es könnte schon sein, dass das deutlich häufiger wird in den nächsten Jahrzehnten. Schauen wir uns jetzt noch ganz kurz, weil ich eben das schon erwähnt habe, die 5b-Wetterlage an. Das ist also, ja, salopp gesprochen ein Genua-Tief. Also das heißt, Sie haben über den Golf von Genua so einen Tiefdruckwirbel, also einen Wirbel, der sich gegen den Uhrzeigersinn dreht und dann ostwärts wandert. Und dann so langsam um die Alpen herum und dann eben in Richtung Nordosten dann weiterzieht, was bedeutet, dass sich also der Regen am Rande dieses Tiefdruckwirbels vor allem am Alpenhauptkamm nordwärts dann abregnet und dann natürlich diese ganzen Zuflüsse der Donau bedient, mit eben der Donau, die dann natürlich das Hochwasser auch bis nach Ungarn hinunterbringt und teilweise noch weiter und dann eben hinaufzieht in Richtung Polen und so weiter, sodass es vor allem auch der mitteldeutsche Bereich entsprechend betroffen ist. Also das wäre so eine ganz klassische Sommerwetterlage, wie wir sie heute für unsere Region doch da oder dort wieder zu erwarten haben. Also sie muss jetzt nicht die Auswirkungen von 2013 haben, aber das ist etwas, was durchaus immer wieder wahrscheinlich ist. Was dann dazu kommt, sehen wir hier am Beispiel Melk. Melk habe ich deswegen jetzt gewählt, erstens einmal, weil es so richtig das Hochwasser abbekommen hat. In Melk hat man noch keine mobilen Hochwasserschutzwände und Melk ist vor allem ein Ort, wo man über viele Jahrhunderte sehr gute Quellen hat, weil Sie sehen ja auch das Kloster, es liegt hier oben am Hügel und die Mönche haben das immer sehr genau dokumentiert, was sie denn da unten gesehen haben. Also das heißt, gerade für Melk können wir also sehr gut vergleichen, wie denn die Hochwasser im Laufe der Zeit entsprechend sich hier verteilt haben. Kommen wir zum Resümee. Was können wir aus der Geschichte lernen, beziehungsweise was könnten wir jetzt auch diskutieren im Laufe der nächsten Stunde? Zunächst einmal, ich glaube, dass es ganz, ganz wesentlich ist, diese Erinnerung hochzuhalten an die Verwundbarkeit der Gesellschaft bei solchen Extremereignissen. Wir haben heute den Trend, dass eben zum Beispiel Hochwassermarken, Gedenktafeln viel, viel seltener oft angebracht werden als in früheren Jahrhunderten, teilweise auch aus solchen Gründen. Das habe ich etwa gehört, ein Beispiel aus Regensburg. Nein, ich mache jetzt keine Hochwassermarke mehr auf mein Haus und die alten, die tue ich auch nicht erneuern, denn dann ist das Haus nämlich unverkäuflich. Sie könnten das genauso jetzt auf Passau oder was auch immer umlegen. Ich glaube, dass es auch ganz wesentlich ist, vor allem die nächsten Generationen darauf aufmerksam zu machen, also dass das beispielsweise im Schulunterricht, in Geografie oder auch in Geschichte thematisiert wird und nicht jetzt nur, wenn jetzt der Anlassfall ist, sondern dass das solche Themen durchaus hier auch allgemein in den Unterricht einfließen. Dann jetzt rein vom Hochwasserkonzept. Es geht ganz wesentlich darum, wieder Retentionsflächen zu sammeln, zu schaffen. Das wurde natürlich nach 2002 schon etwas begonnen, etwa zwischen Salzburg und Oberndorf, wo man also wirklich in großem Stil jetzt renaturiert. Das hat schon einiges gebracht, aber es ist halt natürlich auch damit verbunden, dass man teilweise auch länderübergreifend beispielsweise hier agieren muss. Also die oberösterreichische Donau, die können Sie nicht nur durch Retentionsflächen im Everdinger Becken oder im Machland schützen, sondern da brauchen Sie auch die Kooperation in Niederbayern am unteren Inn an der Donau zwischen Regensburg und Passau. Sonst haben da die Retentionsflächen einfach nicht die Chance, hier entsprechend etwas aufzuheben. Das kostet natürlich auch etwas. Das muss sich auch die Politik klar sein. Also das heißt, es müssen natürlich jetzt hier auch Grundstücke abgelöst werden und so weiter, beziehungsweise umgewidmet werden. Mancher Bauer wird vielleicht nicht ganz so leicht zu überzeugen sein, aber es ist etwas, wo sich eigentlich heute die Fachwelt völlig klar ist, diese Retentionsflächen braucht es. Das wissen wir auch aus historischen Beispielen. Historische Gesellschaften haben häufig beispielsweise Hochwasser abgeleitet auf die Felder, wo sie also weit weniger anrichten konnten als im städtischen Bereich dann. Und schließlich und endlich möchte ich auch ein bisschen zu bedenken geben, dass diese, was wir jetzt 2013 gesehen haben, diese mobilen Hochwasserschutzmauern, also ein bisschen problematisch sind. Erstens einmal sind sie auch teuer. Also mir hat ein Kollege von der BOKU in Wien, der selbst aus Grein stammt, verraten, mit den mobilen Hochwasserschutzmauern in Grein werden ganze 6 Häuser geschützt und es kostet 6 Millionen Euro. Also 1 Million Euro pro Haus, was hier in Schutz investiert wird. Das zweite ist, es ist eine gewisse Symptombehandlung. Das heißt, jede Gemeinde, die so etwas hat, leitet jetzt das Wasser weiter. Die erste Gemeinde, die es nicht hat, die trifft es dann mit voller Wucht. Also es ist ein Floriani-Prinzip. Und dann ist das Dritte, es ist auch an bestimmten Orten nicht machbar. Also Städte wie Passau können Sie unmöglich mit Hochwasserschutzwänden schützen. Die müssten so hoch sein, dass die einfach auch politisch nicht vertretbar wären. Noch dazu eben Passau mit seiner historischen Altstadt. Sie können da jetzt nicht, ich weiß nicht was alles, an Schutzbauten dauerhaft hinstellen, weil das Ganze einfach, ja, das ganze Stadtbild entsprechend zerstören würde, oder wenn sie das in Salzburg machen, wo sie dann halt vielleicht gerade den Weltkulturerbe-Status verlieren und so weiter und so fort. Also das heißt, hier ist sicher viel Diskussionsbedarf, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist natürlich ein gewisser Schutz, das ist ganz wesentlich und sie haben bis auf wenige Ausnahmen auch entsprechend gehalten, aber der ganz wesentliche Punkt ist sicher der zweite, eben diese Vergrößerung der Retentionsflächen, aber auch die Erinnerung sollte nicht verloren gehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
So, vielen Dank, Herr Professor Rohr. Wir starten mit der Diskussion. Wer bricht das Eis? Bitte, einmal, zweimal. Wie immer bitte ich gleich am Anfang, sich kurz zu fassen und Co-Referate so weit wie möglich zu vermeiden, damit wir viele Punkte unterbringen.
Zwei kurz gefasste Fragen. Die erste betrifft die Tatsache, dass sehr viele Hochwässer historischer Natur aufgrund von Eisstau im ausgehenden Winter stattgefunden haben. Die haben Sie bewusst nicht erwähnt. Waren die nicht so dramatisch?
Ich habe sie jetzt deswegen nicht erwähnt, weil ich hier jetzt ein bisschen einen Oberösterreich-Schwerpunkt gesetzt habe. Es gibt eben ganz schwere Hochwasser durch Eisstau. Ich habe eines nur ganz kurz erwähnt, 1830, das in Wien.
Zum Beispiel Scherding ist gefährdet.
Scherding ist gefährdet, aber die Hauptgefährdungsgebiete sind etwa Melk, der Raum Melk, dort also am Ausgang der Wachau und auf der anderen Seite der Bereich von Wien-Nussdorf hinunter bis in etwa zum Tabor, weil dort einfach, wenn sich ein Flusslauf mit viel Wasser ziemlich eingetieft dann wieder weit ausbreitet, dann wird er deutlich flacher und dort hat man dann entsprechend natürlich gerade beim Niedrigwasser, wie es ja im Winter ist, dann die Gefahr, wenn dann Eisschollen zu treiben beginnen, das ist meistens dann Ende Februar, Anfang März, dass dann natürlich dann so wirklich so ein Damm entsteht und sich das innerhalb von wenigen Stunden aufbaut. Das würde heute, ich stimme Ihnen vollkommen zu, das sind also wirklich von der Höhe teilweise sogar die allerhöchsten Hochwasser. Sie sind vor allem auch so, dass sich die Menschen fast nicht darauf vorbereiten können, weil das dann sehr, sehr schnell geht. Und natürlich im Winter auch das Wasser so kalt ist, also wenn man einmal da ins Wasser fällt, dann ist die Überlebenschance relativ gering. Aber wir hätten jetzt, also ich hätte jetzt von der Zeit, die ich jetzt vorgegeben hätte, hätte ich das jetzt nicht mehr geschafft, aber ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass das...
Danke. Und wenn ich gleich eine zweite Frage anschließen dürfte, und zwar betrifft das diesen Katastrophengap im 20. Jahrhundert. Ja. Wenn jetzt Jesus Christus 10 Jahre früher geboren worden wäre oder 10 Jahre später, hätte das nicht einen markanten Einfluss auf die Häufigkeit der Hochwässer im 20. Jahrhundert gehabt?
Genau.
Also hängt das nicht sehr stark von der willkürlichen Zeitrechnung ab?
Das ist eben genau das Problem. Ich habe versucht anzudeuten, eben man muss quasi ein 100-jähriges Hochwasser berechnen, gerade auch was eben jetzt bestimmte Bauvorschriften und so weiter betrifft. Und deswegen sind lange Zeit Hydrologen gerade mal 100 Jahre oder vielleicht auch 110 Jahre zurückgegangen oder wie auch immer. Oft auch genau in die Zeit, wo es dann entsprechende instrumentelle Pegelmessungen gegeben hat. Denn alles, was davor ist, ist natürlich schwieriger zu lesen, das ist noch handschriftlich, das ist Kurrentschrift, und wenn jetzt ein reiner Naturwissenschaftler damit das erste Mal konfrontiert wird, dann könnte es sein, dass er sagt, ja, eigentlich ist das nicht mehr so wichtig. Ja. Also zum Beispiel, es gibt viele Geografen, die berechnen 50 Jahre nur zurück. Und dann kommt man natürlich in Teufelsküche, wenn man dann langjährige Durchschnitte rechnen muss. Also ich würde jetzt einmal vorschlagen, auf jeden Fall 500 Jahre einmal sich anzusehen, weil man dann auch diese Auf- und Ab sehen kann. Und da gibt es natürlich Jahrhunderte mit sehr vielen so schweren Hochwassern, etwa 16. Jahrhundert oder auch das 18. Und dann wieder solche Gaps, wie wir es eben zufällig im 20. Jahrhundert haben. Der Durchrechnungszeitraum muss deutlich länger sein, und das ist mittlerweile auch den Hydrologen sehr klar geworden, also den rein naturwissenschaftlich arbeitenden Hydrologen. Ja.
Danke sehr. Bitte. Bitte, können Sie uns sagen, wie Wasserburg am Bayerischen Inn die Hochwasserprobleme seit Jahrhunderten bewältigt? Weil könnte man vorstellen, dass diese Hochwassermarke aus 1501 aus dieser niederbayerischen Stadt stammen könnte. Schließlich ist Wasserburg zu 7/8 vom Inn umschlossen. Und dann wollte ich noch fragen, es kann das Anschwellen der Flüsse ja nicht nur eine Folge von starken Regenfällen sein, sondern im späten Frühjahr oder Frühsommer auch eine Frage der Temperatur, welche die schneebedeckten Berge, also bis zu den fast 4000 Meter hoch aufragenden Ostalpen erwärmt und zu einer entsprechenden Abfuhr von Gletscherwasser führt, nicht nur nach Norden, auch nach Süden. Und bei der Gelegenheit aus aktuellem Interesse noch die Frage, können Sie mir sagen, welche Häufigkeit von einer Schönwetterperiode zum Beispiel die oberitalienische Stadt Turin und seine Umgebung, das Piemont, hat? Das liegt bekanntlich am Po, und der kann sich dann unterhalb von Turin sehr ausbreiten, tut auch. Das ist auch ein Segen für die dortige Landwirtschaft. Also die Hochwässer bringen nicht nur Katastrophen mit sich, sondern auch Segen.
Ja. Okay, danke. Ja. Also zu den Punkten im Einzelnen. Zunächst einmal, es ist natürlich jetzt zumindest 2013 der ganz große Anteil der Regen gewesen. Wir hatten damals in der Zeit während des Hochwassers beziehungsweise auch die 2-3 Wochen davor unterdurchschnittliche Temperaturen. Sie wissen noch, ja, wann kommt endlich der Sommer, hieß es heuer die ganze Zeit. Ja. Das heißt, die Schneeschmelze spielt also eine wirklich sehr untergeordnete Rolle. Natürlich ist die immer auch da, sonst würden ja bei den Flüssen ja viel weniger Wasser rinnen. Das ist klar, dass die Flüsse so ab April, Mai natürlich deutlich mehr Wasser haben als davor. Aber es ist gerade jetzt, was 2013 das Hochwasser betrifft, ein sehr geringer Teil. Hingegen hatten sie beispielsweise im Bereich des Chiemgaus, also alles Regionen, die in Richtung Inn vor allem eben dann entwässern, da hatten sie zum Beispiel Aschau im Chiemgau 417 Millimeter in 4 Tagen Regen. Das sind Dinge, die in Europa eigentlich unvorstellbar sind. Ich habe es extra noch einmal nachkontrolliert, als mich bei einem Interview, das war die Le Monde, gefragt hat, das gibt's doch in Europa nicht. Ja. Offensichtlich gibt's das jetzt schon. Das könnte eben jetzt mit Klimawandel zu tun haben, könnte aber rein eben so dieser regional wirklich extreme Regen sein. Aber das sind Regenmengen, die man sonst nur in den Tropen zusammenbringen würde. Und das muss natürlich irgendwo entwässern und deswegen war auch eben beim Indes so stark. Das zweite Beispiel, Wasserburg. Wasserburg ist natürlich, so wie der Name schon sagt, eben eine Burgstadt, die wirklich vom Wasser fast umgeben ist. Das bringt auf der einen Seite natürlich Vorteile, eben an einem so wichtigen Fluss wie dem Inn an einer markanten Stelle die Stadt zu haben, bringt Vorteile, genauso wie für Schärding, wie für Laufen, wie wir es jetzt da in dem Beispiel gesehen haben und für viele andere Städte auch. Es war also immer so eine gewisse Kosten-Nutzen-Rechnung. Also wie viel bringt mir es, so nahe am Fluss zu leben. Auf der einen Seite bringt es die ganze wirtschaftliche Prosperität, also den Vorteil, und auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr. Das muss man jetzt abschätzen. Wasserburg liegt natürlich größtenteils innerhalb dieser ganz markanten Schleife. Und das, ja, aber relativ tief. Also das heißt, es ist grundsätzlich ein gefährdeter Ort. Was man allerdings auch sehen muss, also Wasserburg und Laufen zum Beispiel, also das kann man durchaus relativ parallel auch sehen, die haben aber dann teilweise, also wenn Sie sich etwa die Höhe der Fenster anschauen, sich da schon angepasst, beziehungsweise bei den Häusern, dass unten wirklich Werkstätten waren, die man entsprechend evakuieren konnte. Also das heißt, dass etwa nicht die Wohnräume oder die Lagerräume betroffen waren. Also das heißt, man passt sich schon an, was ist wirklich im Erdgeschoss. Und da sind wir heute natürlich, ja, ins Erdgeschoss kommt das Geschäft für, ich weiß nicht was, und wenn das jetzt ein Geschäft für Handys ist, wenn ich diese Handys nicht alle rausbekomme, ja, dann wird's problematisch, denn ein Handy im Wasser ist natürlich kaputt. Wenn das jetzt irgendwo ein Tuchhändler ist, dann hat der die Tuche sicher im zweiten, dritten Stock oben. Also das heißt, von dem her passt er sich schon an. Und von dem her ist es auch natürlich ein anderer Umgang mit der Gefahr. Wir können das auch an Steyr zum Beispiel gut sehen. Da gibt es also genug Quellen, die beschreiben, okay, wir haben also das Erdgeschoss evakuiert. Da war man darauf vorbereitet, dass man das immer wieder gemacht hat und auch dem ersten Stock war es nicht mehr so schlimm. Oder schauen Sie sich auch die Bausubstanz an. Ich habe mir das jetzt vor kurzem gerade im sogenannten Mathe-Quartier in Bern angeschaut. Also das liegt so ähnlich, wie Sie sich das etwa in Steyr vorstellen können. Da ist das ganze Erdgeschoss, die ganzen Mauern sind erstens doppelt so dick, zweitens sind sie nicht aus Mauerwerk, sondern sie sind aus riesigen Steinquadern gemacht, die sehr genau gearbeitet sind, so dass also eben das Wasser nicht jetzt die Mauer so gut aufsaugen kann. Ein bisschen wird es immer geschehen, ja. Also das heißt, man passt sich baulich ganz anders an. Und also ich habe jetzt Wasserburg nicht mehr so im Kopf, aber das ist höchstwahrscheinlich von der zumindest historischen Bausubstanz ähnlich. Und die letzte Frage zu Turin. Natürlich bringen Überschwemmungen auch Vorteile. Ja? Also gerade in der oberitalienischen Po-Ebene hat man ja auch sehr lange Tradition mit Reisanbau und da braucht man das ja beispielsweise. also dass man hier auch immer wieder die Überschwemmungen hat. Also die Menschen nützen das auch bei uns in unseren Breiten, so wie etwa in Turin, keine Frage. Aber ich bin jetzt zu wenig Spezialist für dieses Gebiet, muss ich auch dazu sagen.
Danke, einstweilen. Bitte Fragen.
Der Zustand des Waldes, ist das untersucht worden? Weil wenn ich schaue, durch Einsatz von Harvester oder wo die Spuren sind, all 30 Meter rinnt Wasser relativ schnell ab und wird vom Boden nicht aufgesaugt. Die Zusammensetzung des Waldes von der Bepflanzung, das durchschnittliche Humus vielleicht 30 Liter pro Quadratmeter und dann ein Humus 60 Liter pro Quadratmeter aufnehmen kann. Und wenn in historischen Zeiten durch Eisengewinnung, Salzgewinnung, die Wälder in sehr schlechtem Zustand waren, dass Hochwasser sehr schlimm waren.
Ja, also das ist ein relativ gut untersuchter Bereich, wie weit jetzt Abholzungen im Gebirge oder allgemein im Einzugsgebiet der Flüsse Überschwemmungen begünstigen oder nicht. Man hat also lange Zeit diesen Zusammenhang 1:1 gesehen. So quasi holzt man im Gebirge ab, gibt es Überschwemmungen in der Ebene. Das war so etwas, was man von der quasi klassischen Forstwirtschaft des 19. Jahrhunderts bis hinauf in die 1970er, 1980er Jahre als unumstößliche Meinung gesehen hat. Die ganze Forstwirtschaft hat sich teilweise auch dadurch begründet, wir müssen den Wald immer gut aufforsten, damit wir eben gleichzeitig Hochwasserschutz betreiben. Das ist tendenziell natürlich geht schon in diese Richtung, aber es stimmt nicht 1:1. Denn man kann heute also relativ klar nachweisen, es kommt immer noch darauf an, wie jetzt dann dieser Boden genutzt wird. Also beispielsweise, wenn Sie irgendwo auf Terrassen dann eine entsprechende Landwirtschaft betreiben, wo eben auch relativ viel Wasser gebunden werden kann, ist es manchmal sogar besser als bei irgendeinem schnell gepflanzten Fichtenwald beispielsweise, ja, wo eben meistens auch relativ wenig Humus da ist. Das Beste ist natürlich ein klassischer Mischwald, sodass es einerseits eben sehr viel Wasser binden kann, eben auch die Wurzeln der Bäume viel Wasser aufnehmen. Und das Zweite, eben was man ja bei Überschwemmungen auch immer wieder rechnen muss, bei so einem klassischen Mischwald kommt es relativ selten zu Vermurungen. Und bei Vermurungen kann ja dann eben auch entsprechend was aufgestaut werden, was dann durchbricht und dann entsprechende Überschwemmungen bringt. Also das heißt, Zusammenhang ist natürlich mit mehr Abholzung, rinnt teilweise mehr Oberflächenwasser ab, aber es ist nicht 1:1, es kommt immer auch sehr stark darauf, was für ein Wald es ist und wie dann diese Fläche nachträglich genutzt wird. Wenn man natürlich jetzt abholzt und dann beispielsweise so eine Hangsiedlung hinbaut, dann ist es völlig klar, dass das die Hochwassertätigkeit begünstigt.
Danke, bitte sehr.
Ich möchte mit einer Frage anschließen, die dieselbe Kerbe schlägt. Und zwar gibt es Untersuchungen zu historischen Landnutzungsveränderungen und deren Auswirkung auf Hochwasserereignisse. Nämlich vor dem Hintergrund, ich bin selbst Bodenkundler und wir diskutieren gerade die Rolle des Bodens im Hochwasserschutz. Jedenfalls und wenn man bedenkt, dass in Österreich etwa 33.000 Hektar entwässert wurden in der Vergangenheit, haben wir das mal grob, ganz grob durchgerechnet und wir haben damit ein theoretisches Retentionsvolumen von etwa 15 Millionen Kubikmeter. Wenn man überlegt, ein durchschnittliches Retentionsbecken fast in etwa je nach Größe 600.000 Kubik, jetzt in Kempstein wird ein großes Gebäude mit 2,5 Millionen Kubikmeter oder dann 10 Meter hoch und 1100 Meter lang, weil das ein Kapital abgesperrt. Was natürlich auch wieder Flächen in Anspruchnahme und all diese Dinge nachvollzieht. Also die Frage ist, gibt es da Untersuchungen dazu und auch Hochwasserschutzmaßnahmen den Boden betreffend da konzipiert?
Also es gibt jetzt beispielsweise gerade ein Projekt, das sich dieser Frage vor allem im Großraum Wien, also hier beschäftigt, wo die Technische Universität, die Universität Wien und die Universität für Bodenkultur gemeinsam arbeiten. Das ist so ein Art Pilotprojekt in Österreich. Man muss dazu sagen, in Österreich ist die vor allem historische Landschaftsforschung noch relativ jung. Dadurch also gibt es noch da sehr, sehr viel zu machen. Also es gibt zwar einen Lehrstuhl in Wien bzw. Klagenfurt, also das gehört zur Uni Klagenfurt, ist aber in Wien. Die Kollegin ist eine Spezialistin für Bodennutzungsgeschichte, Verena Wienewarter. Das ist sicher jemand, der hier in der Richtung noch einiges an Forschung wahrscheinlich lancieren wird, aber da ist sicher noch für Jahrzehnte was zu forschen. Das muss man ganz offen sagen. Die Schweiz ist hier ein bisschen weiter oder auch beispielsweise der südwestdeutsche Raum, weil es da einfach in Freiburg im Breisgau eben auch ein Zentrum gibt. Aber man muss sich eben vorstellen, gerade eben auch in Richtung Naturwissenschaften beziehungsweise ökologische Wissenschaften, es ist das oft ein sehr, sehr langwieriger Prozess, beispielsweise diese Katasterpläne aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts auszuwerten, entsprechend dann auch zu verifizieren, wie weit sind das nicht teilweise auch manchmal Idealisierungen oder ist das wirklich eins zu eins so zu nehmen? Wie steht es dann, wenn man noch weiter zurückgeht? Also das heißt, da hat man sicher noch für viele, viele Jahre was zu tun und also von den Projekten her geht uns in der Umwelt- und Klimageschichte der Stoff derzeit sicher nicht aus. Aber es wäre natürlich auch sehr gut, dann entsprechend auch die Nachbarwissenschaften dann entsprechend auch im Boot zu haben. Denn ich glaube, wirklich zukunftsträchtig geht es nur interdisziplinär.
Danke sehr. Ja, nun ist es ja aktuell so, dass also großflächige Absiedlungsmaßnahmen wieder voll im Trend sind. Sehen Sie nicht auch so ein bisschen eine Möglichkeit, dass man damit übers Ziel schießt, weil durchaus eine Klimaveränderung auch mit einem trockeneren Klima bei uns in Verbindung gebracht werden kann?
Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass das Klima generell trockener wird, sondern es wird generell vermutlich mehr Extreme haben, sowohl in Richtung Hitzewellen, in Richtung Trockenheit, als auch in Richtung relativ lange Regenperioden. Das hängt damit zusammen, das ist jetzt so die letzte Theorie, die man hat. Man hat also so eine sogenannte nordatlantische Oszillation, also mehr oder minder das Islandtief und das Azorenhoch, die jetzt aufeinander einwirken. Und da ist in den letzten Jahren gemessen worden, also von den Atmosphärenphysikern, dass man einen starken Trend hat, dass Wetterlagen oft deutlich langfristiger halten. Also man hat in der Zukunft wahrscheinlich zu erwarten, dass es deutlich längere Schönwetterperioden auch mit sehr heißen, sehr trockenen Wetter gibt, aber auch teilweise, so wie wir es heuer gehabt haben, teilweise sehr relativ lange Regenperioden. Und wenn es eine lange Regenperiode gibt, würde ich nicht sagen, dass wir mit dem Klimawandel ein trockenes Wetter bekommen. Also ich kann Ihnen, wie gesagt, auch nicht sagen, wann kommt das nächste Hochwasser aller 2013. Das ist völlig unseriös, Ihnen da jetzt irgendwelche Prognosen zu machen. Aber auf der anderen Seite, ja, übers Ziel hinausschießen. Man kann sich bei jeder absichernden Tätigkeit sagen, ja, wenn ich jetzt die Versicherung jetzt auch noch dazu nehme, brauche ich die vielleicht eh nie und ich zahle halt immer so meine entsprechenden Prämien ein. Geht das übers Ziel hinaus? Also ich glaube, jedes Absichern, wenn man es dann doch gebraucht hat, ist jeder klüger und wenn man es nicht gebraucht hat, wird man vielleicht jammern, ich habe da jetzt sehr viel Geld in das investiert. Aber ja, wir können das nicht berechnen, das ist einfach klar. Ja.
Das heißt, wir wissen wieder nicht, ob wir den nächsten Urlaub in Österreich verbringen sollen oder nicht.
Genau, ja.
Genau, wahrscheinlich. Also eher im Juli, ne? Bitte.
Ja. Sie haben diese B5-Wetterlage, also diese
Mischung, ja.
Diese Mischung aus der Warmluft aus dem Mittelmeer mit der Kaltluft von Norden, wo es also in der Mischungszone dann extrem regnet, erwähnt. Jetzt gibt es seit gut 200 Jahren Wetteraufzeichnungen. Sind da Häufigkeitsstudien in der Hinsicht durchgeführt worden, wie oft diese Wetterlagen aufgetreten sind?
Also man muss dazu sagen, man kommt erst so ab den 1870er, 1880er Jahren wirklich so zu zu gesamteuropäischen Wetterkarten, die dann entsprechend quasi in Modelle berechnet werden können, um das entsprechend auch dann mit Wahrscheinlichkeiten berechnen zu können. Jede Wettervorhersage ist ja im Prinzip die Wahrscheinlichkeitsaussage aufgrund der eingespeisten Daten. Also wenn da und dort so die Druckverhältnisse und die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit ist, dann ergibt das im Normalfall die und die Bewegung. So schnell kommt das Hoch oder das Tief eben dann zu uns und so weiter und so fort. Jetzt hat man aber trotzdem immer wieder auch Überraschungen innerhalb der Meteorologenzunft. Jeder weiß, dass manchmal die Wettervorhersagen dann doch nicht stimmen. Manchmal freut man sich darüber, manchmal halt auch nicht, weil eben ein gewisser Unsicherheitsfaktor immer da ist. Das Zweite ist natürlich ja, wenn ich jetzt die Hochwasser der letzten 500 Jahre in unserem Raum überblicke, dann hat man, ja, ich würde sagen, also von den wirklich schweren Hochwassern, so wie wir es jetzt gehabt haben, ja, wahrscheinlich 3, 4, 5, manchmal vielleicht noch mehr solche Extremwetterlagen. Also eine 5B-Wetterlage ist prinzipiell etwas, was es jedes Jahr gibt. Ja, also so das klassische Genuativ. Aber ob es eben dann so stabil bleibt, also so langsam sich bewegt, also langsam weiter bewegt und entsprechend sich abregnet und regnet und regnet und regnet und alles geht eben in dieselben Flusssysteme hinein, das ist dann schon wieder etwas schwieriger zu berechnen. Also das heißt, Sie können noch nicht von einem Genuativ sofort sagen, das wird jetzt wieder ein Hochwasser. Sondern da hängt es eben davon ab, wie so diese Gesamtkonstellation ist und auch da kann sich's eben manchmal dann wieder abweichen, es zieht schneller ab, es zieht weniger schnell ab, es regnet noch mehr, als man erwartet ab und so weiter und so fort. Also die Meteorologen sind da manchmal auch an ihre Grenzen gelangt.
Ich habe da eine Sache gelesen, die mit diesen Tiefs zusammenhängt, dass es hier eine Windströmung gibt, die sich durch den Klimawandel immer mehr sozusagen aufbaut in diesen 5B-Wetterlagen, die das Weiterziehen nach Osten verhindert.
Ja. Das wäre eben genau das, was ich eben gesagt habe, also dass eben diese nordatlantische Oszillation, also diese Wechselwirkung zwischen Azorenhoch und Islandtief, dass die jetzt eben Windverhältnisse oder auch halt ganz allgemeine atmosphärische Strömungen bringt, die dann entsprechend eben solche relativ konstanten Wetterlagen eben begünstigen. Vielleicht ein anderes Beispiel, das jetzt nur so am Rande klimabedingt ist. Sie erinnern sich vielleicht noch, es gab vor einigen Jahren diesen Ausbruch des Eyjafjallajökull, also dieses Vulkans auf Island, wo dann über Wochen der Flugverkehr in Europa zusammengebrochen ist. Und was ist da passiert? Da hatten wir innerhalb Europas, in fast ganz Europa, Hochdruckwetter, das nicht und nicht gewichen ist. Nur in Spanien gab es die ganze Zeit Regen und dieser Aschestaub von diesem relativ kleinen Vulkanausbruch hat sich eben genau in dieser Höhe 5600 Meter, also dort, wo überall die Flugzeuge durch müssen, eben gehalten. Bei jeder Schlechtwetterfront hätte er sich sofort abgeregnet, aber da hat man dann, was ja historisch gesehen relativ untypisch ist im April, da hatten wir 3,5 Wochen fast nur Schönwetter. Und endlich kam dann der Regen und dann war eh am nächsten Tag alles weg. Ja, aber eben da gibt es dann eben diese andere Konstanz in der Wetterlage und auf solche sehr konstanten Wetterlagen, da werden wir uns vermutlich mehr einstellen müssen, als das vielleicht in historischer Zeit gewesen ist.
Bitte fragen Sie, meine Herrschaften. Wenn Sie nicht fragen, tue es ich. Ich warne Sie. 1, 2. Bitte, der Herr, der erste.
Wie weit wird denn das eigentlich auf mitteleuropäischer Ebene abgehandelt? Denn in vielen Bereichen sind ja Grenzen betroffen. Beim Inn richtig akut geworden ist das ja eigentlich erst mit der Grenzziehung, mit dem Innviertel. Jedes Hochwasser hat bedeutet, dass entweder bayerisches Land an Österreich verloren geht oder umgekehrt. Und es ist ja jetzt auch immer wieder ein Problem, dass Schutzmaßnahmen an der Landesgrenze eben irgendwie Schranken aufweisen. Und so gesehen müsste man das doch eigentlich international abhandeln. Die EU wäre da diesbezüglich ideal. Und weil Sie sagen, es trifft zusammen, heuer mit Passau. Passau hat zum Beispiel 5, also ich komme aus Scherding, habe mich intensiv mit Hochwassersituation am Inn befasst. Und während Passau ein 500-Jahr-Ereignis hatte, ist es in Scherding niedriger gewesen als 1954 und auch noch deutlich niedriger als 1899. Mhm. Also es kommt dann schon das Spezielle drumherum dazu, wie regnet es ab in der jeweiligen Region, treffen Donauhochwasser und Innhochwasser zusammen oder ist das zeitversetzt? Mhm. Beim Inn kommt glücklicherweise auch auf Ihre Frage hin immer dazu bei diesen Wetterlagen, dass wir Gott sei Dank im Hochgebirge immer schneefrei haben, sowohl 2013 als auch 2002. Mhm. Bei 1954 weiß ich es nicht, aber 1899 war es genauso. Mhm. Also hier gibt es immer die Frage, wie trifft es zusammen? Und was tut sich da auf EU-Ebene? Ja. Wissen Sie da Näheres?
Ja. Sind Sie Frau Guggerbauer vielleicht? Ja. Ja, ja, gut, ich kenne natürlich Ihre Publikation zum Zorn des Inn. Ja, es ist natürlich so, was Sie hier ansprechen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Jedes Hochwasser ist ein bisschen anders. Also das heißt, was wir heuer im Passau gehabt haben, ist, dass eben die Scheitelwelle, also der allerhöchste Abfluss vom Inn und von der oberen Donau im Passau wirklich praktisch zeitgleich zusammengekommen ist. Das ist relativ selten offensichtlich so, also wenn man sich jetzt eben die historischen Hochwasser anschaut, also wenn man diesen Worst Case von 1501 ansieht, also da müssen ganz andere Wassermengen insgesamt also unterwegs gewesen sein, aber es zeigt, dass eben manche Plätze, so wie eben heuer eben Passau, dann eben so wirklich so ganz extreme Werte eben dann haben können, weil es eben zufällig zusammenkommt. Das ist einmal das eine. Man merkt, es ist in Scherding ein, sag ich, ja schon schweres Hochwasser, aber natürlich irgendwo mittendrin in diesen ganzen historischen Hochwassern gewesen. Es ist ja dann auch in Oberösterreich, in Niederösterreich bei Weitem nicht mehr auf dem 1501er Niveau gewesen. Also das heißt, da ist es dann auch schnell wieder vorbei. Und das mit dem Internationalen, das ist natürlich der ganz, ganz wesentliche Punkt. Wir haben ja heute vor allem diese Euregio-Zusammenarbeit in verschiedensten Regionen. Und das wäre wahrscheinlich die Plattform, um hier bestimmte Gebiete hier so zusammenzuführen, wo man eben auch nach Flusssystemen geht. Wie gesagt, Passau oder auch Teile Oberösterreichs kann man nur schützen durch Retentionsflächen, die dann auch eben in Bayern liegen, weil einfach von dort gar nicht so viel Wasser herkommen darf, damit man da entsprechend hier das eben in den Griff bekommt. Und diese Kooperation, die braucht auf jeden Fall noch eine ganz starke Ausdehnung. Das heißt aber auch, dass beispielsweise Finanzströme vermutlich in einen gemeinsamen Pool fließen müssen, die dann halt teilweise auch jenseits der Grenzen eingesetzt werden. Also das heißt, man muss sich halt dann darauf einstellen, dass beispielsweise das Land Oberösterreich Hochwasserschutzmaßnahmen in Bayern mitfinanziert oder so. Also auf das wird es vermutlich hinauskommen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie weit das jetzt in den entsprechenden Taskforces der Euregio-Zusammenarbeit gedient ist. Ich kann mir es aber gut vorstellen. Also ich bin da jetzt leider derzeit ein bisschen zu weit weg. Ich verfolge natürlich diese Entwicklungen sehr genau, habe aber da jetzt noch nicht den Einblick, ob es da zum Beispiel jetzt schon eine Arbeitsgruppe gibt, die das jetzt bewusst länderübergreifend sich ansieht. Aber es wäre auf jeden Fall dringend notwendig.
Entschuldigung, wenn ich mich da kurz vordränge, aber von welchen Summen reden wir hier? Von welchen Aufwendungen reden wir hier, wenn wir uns anschauen, Retentionsbecken in Bayern, in Oberösterreich? Was muss denn da insgesamt investiert werden? Gibt es da irgendeine Zahl, damit man uns irgendwas vorstellen kann?
Also ich traue mir jetzt keine Zahl zu sagen, das sage ich ganz offen, weil es erstens einmal immer davon abhängt, was will man jetzt tatsächlich? Sie haben schon angesprochen, ja, wie groß macht man die Retentionsflächen? Sind die vielleicht nicht übers Ziel hinausgeschossen? Was ist auch politisch machbar? Was ist auch mit den Anrainern machbar? Wenn Sie jetzt irgendwo in einem bestimmten Gebiet sehr viel Widerstand haben gegen so eine Retentionsfläche und das politisch einfach nicht durchsetzbar ist, dann werden sie vielleicht eine kleinere Retentionsfläche bauen müssen. Es ist dann natürlich auch die Frage, wie entwickeln sich beispielsweise die Grundstückspreise, wenn sie da und dort umgewidmet werden, diese Grundstücke. Also das heißt, da bin ich zu wenig auch. Das ist eine relativ komplizierte Berechnung, aber es geht sicher in zweistellige Millionenbeträge, das ist völlig klar, vielleicht sogar auch dreistellige, wenn man das gesamte System hier anschaut. Aber wenn man jetzt rechnet, was eben diese mobilen Hochwasserschutzmauern kosten, wie gesagt, ich kenne jetzt die Zahl von Grein mit 6 Millionen, dann ist das selbst für eine gar nicht so große Gemeinde, also da kommt schon schnell einmal ein relativ hoher Betrag zusammen. Also man wird also sicher nicht die Hochwasserschutzwände, diese mobilen, eben ganz jetzt aus dem System rausnehmen, das ist ganz klar, aber es geht hier wirklich um sehr namhafte Millionenbeträge. Also sicher, wahrscheinlich, wenn man jetzt diesen ganzen oberen, mittleren Donaubereich, da sind wir sicher im dreistelligen Millionenbereich. Ja. Ja.
Danke, bitte sehr.
Herr Professor Rohr, die Ursachen des Klimawandels sind Ihrer Einsicht und Erkenntnis nach anthropogen oder nicht?
Also zu einem ganz, ganz überwiegenden Teil anthropogen, also da braucht man überhaupt nicht diskutieren. Also wenn man jetzt diesen IPCC-Bericht, der vor wenigen Wochen herausgegeben wurde, auch sich ansieht, also es gibt eine kleine Gruppe an sogenannten Klimaskeptikern, die meistens sehr klar politisch motiviert oder eben durch bestimmte Wirtschaftszweige motiviert, gerade in den USA vor allem Zweifel hier anbringen. Es gibt jetzt ein ganz ein interessantes Buch in Amerika von einem gewissen Naomi Oreskes, die das Merchants of Doubt, also quasi Händler der Unklarheit, des Zweifels bringen, die eben nach gewiesen hat, dass es da eben einen Think Tank gibt, also das sogenannte George Marshall Institute, das also den konservativen Republikanern sehr nahe steht, wo eben auch sehr viel investiert wird, etwa von der Erdölindustrie oder auch von der Tabakindustrie. Also das ist relativ klar dort. Und da eben auch jetzt der Klimawandel, das quasi jetzt aktuelle Thema ist, und hier eben bewusst eigentlich nicht konstruktive Forschung betrieben wird, sondern an irgendwelchen kleinen Fehlern, die vielleicht da oder dort eben noch passieren, versucht wird eben die sag ich, Forschung des wirklich überwiegenden Teils der wissenschaftlichen Szene hier in Verruf zu bringen. Aber man kann davon ausgehen, dass etwa 95% der einschlägigen Wissenschaftler hier also keinen Zweifel mehr haben, dass also da die anthropogenen Einflüsse sehr, sehr hoch sind und es kommt jetzt überhaupt nicht darauf an, ist jetzt 90% anthropogen oder 80% anthropogen. Natürlich gibt es jetzt auch eben Klimaeinflüsse, die so mit der Neigung der Erde im Winkel, also im Umkreisungswinkel um die Sonne eben eine Rolle spielen, die natürlich auch hier mitspielen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, der CO2-Ausstoß, wenn man sich anschaut, die Methanproduktion und so weiter, also das ist schon ganz gewaltig anthropogen. Und nur um ein Beispiel zu zeigen, wo es eben auch in die andere Richtung geht. Seit diesem Bannen der Fluorkohlenwasserstoffe, vor allem aus Spraydosen und so weiter, das Ozonloch, gibt es gute Nachrichten, das Ozonloch wird wieder kleiner. Also das heißt, wenn sich die Menschheit relativ flächendeckend für eben Maßnahmen zum Klimaschutz und Ozonloch war natürlich genauso eben auch eine Klimafrage entscheidet, dann gibt es auch die Möglichkeit tatsächlich was zu verändern. Aber es müssen alle mittun und es muss wirklich ein ganz radikales Eindämmen dieser entsprechenden Schadstoffe sein. Von dem sind wir jetzt bei der allgemeinen Klimadebatte noch weit entfernt, das ist völlig klar, denn wer möchte gern auf sein Auto verzichten, beziehungsweise dass das Auto auch entsprechend PS hat und entsprechend Antrieb hat und viele, viele andere Dinge mehr. Also das heißt, von dem her wird sich das weit schwerer umsetzen lassen als eben dieses Fluorchlorkohlenwasserstoff, das man in den Spraydosen hatte, denn da hatte man schnell eben die Alternativen dafür. Aber wenn man jetzt irgendwo eine völlig umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen hätte, dann wäre das natürlich, das hätte schon massive Auswirkungen mittelfristig, keine Frage.
Danke sehr, bitte.
Wie groß müssten so Retentionsflächen sein, um zum Beispiel das heurige Hochwasser, der Scherding, auf ein normales Niveau herunterzudrücken? Und ehrlich gesagt, ich bezweifle ein bisschen die Wirkung dieser Retentionsflächen, denn in früheren Jahrhunderten hat ja der Fluss meandern können und war das nicht so verbaut. Und es hat auch sensationelle Hochwasser gegeben, wie Sie jetzt als Historiker uns geschildert haben. Kann das überhaupt was bringen? Außerdem, die müssten ja dann auch gewartet und ausgeräumt werden vom Schlamm, der sich da jetzt so gigantisch angesammelt hat überall. Ist es noch zweimal wieder verlegt und funktioniert nicht
mehr? Naja, Sie müssen natürlich rechnen, dass ja die Flussläufe heute viel mehr eingetieft sind, ja. Also das heißt, wenn Sie jetzt in früheren historischen Hochwassern rechnen, dann müssen Sie rechnen, dass das Flussbett relativ flach ist und dadurch natürlich auch entsprechend höher steigt dann natürlich. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, diese Retentionsflächen, die es braucht, ja, ich meine, je größer die Retentionsfläche ist, desto niedriger wird der Wasserspiegel bleiben. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Natürlich weiß man, man kann nicht alles als Retentionsfläche machen, denn man braucht natürlich auch diese landwirtschaftlich oft besonders fruchtbaren Gebiete da. Auch natürlich, man kann jetzt nicht die Existenz vieler Bauern dann in Frage stellen. Man kann nicht jetzt massenhaft Dörfer absiedeln und so weiter. Das geht im Einzelfall, aber geht sicher nicht in großem Stil. Also es ist immer so eine gewisse Gratwanderung. Ja. Wie hoch will man das Risiko jetzt halten? Je mehr Retentionsflächen, desto geringer ist das Risiko dann wirklich in den Städten. Und wenn Sie jetzt natürlich Beispiele wie Scherding, wo man halt historisch gesehen wirklich viele, viele Hochwasser gehabt hat. In Scherding haben Sie natürlich auch von der Topografie, also auch mit der Vornbacher Enge und so weiter, auch besonders gefährliche Rahmenbedingungen. Aber auf der anderen Seite, Sie müssen jetzt auch historisch gesehen auch immer sagen, wenn jetzt dort mehr Wasser durchfließt, dann heißt es auch, dass man beispielsweise in den Niedrigwasserphasen immer noch Schifffahrt betreiben kann. Und das ist beispielsweise für solche Städte historisch gesehen mindestens genauso wichtig gewesen. Also das heißt, was haben Sie davon, wenn Sie also so in früheren Jahrhunderten alles oder sehr, sehr viel auf dem Wasserweg transportiert haben und Sie können 150 Tage im Jahr keine Schiffe dort vorbeifahren lassen, weil das Wasser zu wenig tief ist. Also deswegen siedelt man sich ja auch ganz bewusst an Orten an, wo eben entsprechende Wassereintiefung eben ist. Also das ist immer auch so eine Abwägung der Vorteile und Nachteile, keine Frage.
Bitte einmal, zweimal.
Wie beeinflussen Kraftwerke das die Hochwasser? Das war doch eine wilde Diskussion heuer wegen Goldwert.
Ja, also das ist eine relativ komplexe Frage. Es war natürlich auch 2002 schon die Frage eben, vor allem im Bereich Hütting, wo man natürlich ja auch gleich direkt am Kraftwerk dran ist. Also das heißt also von dem her, wie das jetzt beeinflusst, es ist nicht jetzt eins zu eins. Natürlich verändert ein Kraftwerk ganz massiv den Flusslauf. Denn man muss ja auch das Becken schaffen, also das Staubecken, das entsprechend hier dann eben sich auch teilweise einzieht. Sie haben dann je nach Jahreszeit ja unterschiedlichen Abfluss, damit die Turbinen entsprechend, dass es einen massiven Einfluss hat und das vor allem eben, das hat das Beispiel Hütting eben damals, also 2002 gezeigt, hier Gebiete offensichtlich jetzt überschwemmt, die historisch gesehen fast nie überschwemmt waren, und zwar so überschwemmt haben, dass jetzt Hütting eben abgesiedelt wurde, eben damals, eben dieses neue Hütting ja so, doch so fast 4 Kilometer ungefähr jetzt ins Machland hinein jetzt liegt. Also das genau durchzurechnen, da müssen Sie jetzt einen Hydrodynamiker fragen, aber dass eben hier eben Einflüsse sind, dass wirklich Gebiete, die über Jahrhunderte relativ hochwassersicher gewesen sind, eben hier so massiv betroffen sind, dass sie abgesiedelt werden, das zeigt, glaube ich, schon sehr deutlich, dass man hier eben das nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Ja.
Danke sehr, bitte.
Sie haben mehrfach dieses, sagen wir, Jahrtausend-Hochwasser von 1501 erwähnt.
Ja.
Speziell beeindruckend für mich war die Höhe in Engelhardt-Zell. Mhm. Wenn man die Gegend dort kennt, dann weiß man, das muss ein furchtbarer Wasserschwall gewesen sein. Mhm. Und vor allem gibt es ja Aufzeichnungen aus ganz Mitteleuropa, dass in diesem Jahr massives Hochwasser geherrscht hat. Wenn Sie jetzt als Historiker sozusagen den Hydrologen diese Vorgabe geben, Engelhardt-Zell, 6 Meter Wasserstand über dem Normalpegel, was können die dann sagen in Bezug auf die technische Machbarkeit von unseren mobilen Dämmen? Wenn also noch einmal ein zweites Jahrtausend-Hochwasser wie 1501 über uns drüber schwappt, hat dann überhaupt, haben diese ganzen technischen Maßnahmen noch einen Sinn?
Ja, also man geht ja heute, egal wo man ist, ob man jetzt bei den Flusshochwassern ist oder ob man bei den Sturmfluten an der Nordsee ist, man geht heute dazu über, dass man sich sagt, man kann nicht alles schützen. Also wenn so wirklich so ein Jahrtausend-Hochwasser noch einmal kommen sollte, in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten, also so, dass wir das auch noch vielleicht sogar miterleben, dann sind sowieso alle Schutzmaßnahmen nicht ausreichend, denn diese mobilen Hochwasserschutzdämme richten sich an ein 100-jähriges Hochwasser. Das ist so mehr oder minder der Standard, den man mit entweder fixen Dämmen oder mit so mobilen Dämmen zu schützen pflegt, ja, weil das einfach auch in den entsprechenden Bauvorschriften so drinnen ist. Alles, was jetzt drüber hinausgeht, wäre wiederum so teuer, dass hier von der Kosten-Nutzen-Rechnung man das einfach nicht entsprechend dann mehr durchführt, dass man sagt, ja, okay, dann muss man halt dann diese Häuser wirklich entsprechend evakuieren und sie dann eventuell auch neu aufbauen oder entsprechend auch sanieren. Aber ja, es ist, man muss natürlich auch immer rechnen, es kann auch sein, dass so ein Jahrtausend-Hochwasser nicht nur durch Regen entsteht, sondern beispielsweise durch den Bruch eines Staudamms, dem größten. Überschwemmungsflächen entstehen ja meistens durch Dämme, die brechen, beziehungsweise stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie haben irgendwo im Hochgebirge ein Speicherkraftwerk, wo nehmen wir mal Kaprun her, ja, und wenn da jetzt einmal was durchbricht, da ist einmal der Raum Kaprun, Zell am See, der steht einmal ordentlich unter Wasser. Ja. Das ist vielleicht jetzt nur regional, aber das sind dann wirklich die Worst-Case-Szenarien. Ja. Kann jetzt dann noch weitergehen und sagen, okay, was ist bei einem Terrorangriff oder einem kriegerischen Ereignis, wenn da wirklich sowas passieren würde. Also, aber da ist man immer ja wieder bei dieser Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie wahrscheinlich ist es, dass da ein Terrorangriff jetzt auf das Kraftwerk so und so gemacht wird? Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein tausendjähriges Hochwasser jetzt genau in den nächsten Jahren kommt? Und deswegen, das, was man heute als Richtlinie nimmt, ist eben diese sogenannte HQ100, also ein Hochwasser mit einer durchschnittlichen Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren. Deswegen haben die Hochwasserschutzdämme eigentlich gerade gehalten, weil wir eben genau bei einem HQ100 sind, ja, da waren halt ein paar Zentimeter. Aber wenn das ein bisschen höher gewesen wäre, ja, da wäre wahrscheinlich schon massiv mehr passiert. Ja.
Wir können uns nicht gegen alles schützen, das ist klar. Aber wenn wir zum Beispiel wie vorhin über Bodenversiegelung geredet haben, dann sind das Dinge, die wir in der Hand haben, die wir selbst tun könnten. Gäbe es zum Beispiel durch Reform der Bauvorschriften Möglichkeiten, hier diese Dinge zu unterbinden, dass die Bodenversiegelung möglicherweise durch Bauten durchaus gegeben ist, aber man vielleicht Ersatzmöglichkeiten schafft, um in Summe Versicherungsflächen zu erhalten.
Also das ist natürlich jetzt eine Sache, die man mit Bauvorschriften in einer gewissen Weise steuern kann. Also klassisches Beispiel, Sie haben jetzt einen neuen Supermarkt, da ist natürlich dann davor entsprechend auch der Parkplatz. Das war früher vielleicht eine grüne Wiese und jetzt ist es halt der Parkplatz für, sagen wir, 50 PKWs und dann noch dazu die Auffahrtsrampe und so weiter für die Zulieferung. Jetzt könnte man das nicht einfach asphaltieren, sondern beispielsweise so mit Sickersteinen oder so machen, dass zumindest ein Teil eben im Boden versickert. Das ist im Normalfall eine Sache, die technisch jederzeit möglich ist, die aber vielleicht in vielen Fällen teurer ist. Und das ist dann genau wieder das Problem. Denn natürlich, wenn Sie jetzt rechnen, wenn Sie drauf einen Parkplatz haben, dann müssen Sie auch eine Wanne bauen. Denn das, was daraus versickert, das ist ja nicht nur das Regenwasser, sondern das sind halt eben auch da oder dort ein tropfender Motor und so weiter. Und damit das eben jetzt nicht ins Erdreich geht, müssten Sie das Ganze eben dann auch entsprechend abdichten. Und das macht es natürlich dann wieder relativ teuer. Das heißt, technisch ist vieles möglich. Es ist immer nur die Frage auch, will sich das unsere Gesellschaft auch entsprechend leisten? Das sind Entscheidungen der Politik, das sind Entscheidungen des Budgets, das sind auch Entscheidungen, die dann jeweils die Bauträger zu treffen haben, also das heißt eben die Supermarktkette X, die halt dann eben den entsprechenden Parkplatz hier hinbaut. Also das heißt, technisch ist vieles möglich, aber es ist halt eben nicht ganz billig. Mhm.
Gibt es da eine Frage da hinten, oder? Ja, bitte. Möchtest du noch was sagen?
Ja, also jetzt reden wir von dem Supermarkt, der da seinen Parkplatz asphaltiert. Jetzt ist es aber auch so, dass in unmittelbarer Nähe, also neben Donau und Inn beispielsweise, über Generationen da, also die Schlammmassen ausgebracht werden, die ja, sage ich mal, eine ähnliche Versiegelung des Bodens zur Folge haben. Mhm. Sehen Sie das auch als Problem?
Ja, natürlich spielt es eine gewisse Rolle, das ist ganz klar. Also Versiegelung ist jetzt nicht nur der Parkplatz des Supermarktes, sondern das sind natürlich viele, viele Bereiche. Das sind auch eben, wenn man dieses gesamte Flusssystem hernimmt, Bereiche, die sehr weit weg sind von Inn und Donau oder halt von den jeweiligen großen Flüssen. Eben dieses Ausbaggern von Schlamm und so weiter. Auch da sind wir natürlich in einem Bereich, der hier einen Einfluss hat. Aber da ist man dann auch wieder bei der Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, will man jetzt beispielsweise ein entsprechend tiefes Flussbett, um etwa Donauschifffahrt möglich zu machen und so weiter und so fort. Wir haben natürlich eine Umwelt, die halt durch unsere Bedürfnisse an den Fluss beziehungsweise an die Anrainergebiete des Flusses halt extrem mitgeprägt ist. Also wir können jetzt nicht so tun, als wenn wir in der völlig unberührten Natur wie vor 10.000 Jahren leben. Das ist klar, gell? Also so wird keiner das wollen, zurückzuschrauben. Und da muss man halt natürlich dann immer sagen, ja, okay, natürlich wird in einer gewissen Weise auch dadurch eben der Boden wieder versiegelt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben dann auch wieder die entsprechenden den entsprechenden Nutzen dadurch. Und ja, es gibt also bei vielen dieser Sachen eben die Seite, die im Normalfall Nutzen bringt und dann vielleicht eben im Extremfall eben das Ganze noch verstärkt. Das ist tatsächlich eben sicher ein Problem, das wir uns immer wieder stellen müssen. Also das heißt, diese Fragen sind nicht immer nur eine Frage von richtig oder falsch, sondern vor allem eben eines Abwägens.
Cui bono.
Ja.
Gibt es eine Empfehlung Ihrerseits, wie sich die Landschaft entwickeln oder wie wir die Landschaft entwickeln sollten, könnten, also wenn quasi alle mitspielen würden?
Ja, wenn alle mitspielen würden, das ist jetzt natürlich, geht jetzt ins Hypothetische, aber Sie haben natürlich recht, man muss sich solche Fragen auch ganz bewusst stellen. Wenn man sich jetzt beispielsweise diesen Abschnitt der Salzach zwischen Salzburg und Oberndorf ansieht, wo man noch bestehende Auengebiete, die aber eben quasi lange Zeit einfach mit einem kanalisierten Flussbett durchzogen waren, wo das jetzt wieder renaturiert wird, wo man keine Straßen oder weitgehend keine Straßen mehr hat, man hat Radwege, man hat Wanderwege dort beispielsweise. Ich halte das zum Beispiel für eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Menschen auch klarzumachen, Fluss ist etwas Dynamisches. Der hat einmal einen höheren Wasserstand, der hat einen niedrigeren Wasserstand. Es gibt auch eben bestimmte Biotope wie etwa Auenwälder, die genau darauf angewiesen sind. dass eben das Wasser auch einmal höher steigt, dass es auch wieder einmal ein bisschen überflutet und dadurch eben auch die Flora und Fauna sich entsprechend entwickeln kann. An solchen Flächen haben wir in Österreich doch einige, aber es wäre sicher ganz gut, dann noch die eine oder andere vor allem auch zu retten. Also wir erinnern uns wahrscheinlich die meisten hier noch um diese Auseinandersetzung um die Stopfenreuther Au, also das, was heute Nationalpark Hainburg ist, wo eben auch ein Kraftwerk eben entstehen sollte. Heute ist es Nationalparkgebiet, also was ja auch zeigt, wie wertvoll diese Auenlandschaft ist. Es ist überhaupt das größte zusammenhängende Auengebiet Europas, also das vergisst man ja manchmal. Und dort hat es eben jetzt genau diese Retentionsflächen auf natürliche Art und bringt sogar eben eine Artenvielfalt sowohl an Flora und Fauna zustande, die einfach auch wahrscheinlich für die nächsten Generationen ganz, ganz wesentlich ist. Und so etwas zu erhalten, da sollte vielleicht noch mehr Sensibilität da sein, keine Frage.
Mit diesem schönen Aufruf möchte ich schließen, denn nicht nur Flüsse sind dynamisch, auch der Kepler-Salon. Und wenn Dynamik am Höhepunkt ist, wenn es am schönsten ist, sollten wir ja aufhören. Also nehme ich diese Rutsche und bedanke mich mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Bis bei Ihnen, Herr Rolf. Danke. Erlauben Sie mir noch ganz kurz zwei Veranstaltungen anzukündigen. Morgen 18.15 Uhr, Relatives, eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Kunstuni in Linz. Es geht um Nietzsche, Münzkabarett, Umwertungen des Georges Bataille. Vortragender Peter Bexte, Gastgeberinnen sind Karin Harasser und Anne von der Heiden, beide Kunstuni-Professoren. Und am Mittwoch, dem 23. Oktober um 19 Uhr, gibt es noch eine Gastveranstaltung. Da geht es um Geld im Bann des Geldes, eine Anleitung zur Überwindung des Kapitalismus. Markus Bühringer ist zu Gast, er ist Volkswirt, Autor und Gemeinderat der Grünen in Linz. Wie üblich sage ich, wenn Sie Informationen wollen über den Kepler-Salon, dann bitte ich, sich hinten neben dem Gästebuch in die Liste einzutragen, dann bekommen Sie entweder das Quartalsprogramm postalisch zugesandt oder einen 14-tägigen Newsletter über das Internet. Es gibt, wie Sie wissen, den Freundeskreis des Kepler-Salons. Treten Sie bei, wenn Ihr Herz ein wenig für den Kepler-Salon schlägt. Die Frau Elfi Schulz ist da, die Präsidentin des Kepler-Salons. Bitte Sie, offen anzusprechen. Wir sind noch ein Weilchen hier. Und Ihnen wünsche ich einen schönen, weiterhin vergnüglichen Abend. Danke fürs Hiersein. Bis zum nächsten Mal.